Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Letzten Mai habe ich ja ausgelassen. Da wäre ich eigentlich schon mal hier gestanden mit diesem Predigtthema und habe dann eine Zahn-OP über mich ergehen lassen dürfen, die zum Glück jetzt vorbei ist. Und ich freue mich jetzt heute Morgen mit euch Gottes Wort aufzuschlagen. Und ich möchte euch einladen, dass ihr das auch tut. Eure Bibeln aufschlagt bei Matthäus Evangelium Kapitel 5. Das Predigtthema lautet Sex und Glückseligkeit und ich habe diese Predigt Anfang des Jahres, ich glaube im Februar war es, gehalten in der CGD im Rahmen einer Predigtserie, die geheißen hat, die harten Worte Jesu. Und ihr werdet gleich vielleicht hören, wenn ich den Predigttext lese, warum es dieser Abschnitt in diese Reihe der harten Worte Jesu geschafft hat. Also Matthäus Evangelium, Kapitel 5 und die Verse 27 bis 30, das wäre der Predigttext und ich möchte kurz vorher noch beten mit euch. Himmlischer Vater, wir wollen dir Danke sagen, dass du ein Gott bist, der redet und was wir von dir zu hören bekommen ist, was wir dringend brauchen für unsere Seelen. Dein Wort ist wie Wasser auf dürres Land. Und wie Nahrung für unsere hungrigen Seelen. Und ich bitte dich, dass du heute Morgen in unser Leben hineinsprichst und unser Leben veränderst, dass du uns Glückseligkeit gibst, für die du ja, Jesus, gekommen bist. Wir danken dir, dass wir uns jetzt von dir beschenken lassen dürfen. Öffne unsere Herzen, öffne unsere Augen, um deines Namens willen und zu unserer Freude und zu unserem Wohl. In Jesu Namen. Amen. Der Predigttext ist Matthäus Evangelium Kapitel 5 und es sind die Verse 27 bis 30 und das ist Gottes Wort. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir, denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so hau sie ab, und wirf sie von dir, es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Das ist Gottes Wort. Am 30. Juli 1993 verunglückte Don Wyman, während er Forstarbeiten im Pennsylvania Forest durchführte. Sein Bein wurde unter einem fallenden Baum eingeklemmt und machte ihn völlig bewegungsunfähig. 2 Stunden lang schrie er vergebens um Hilfe. Niemand war da, der ihn hören konnte. Er begann daraufhin, um sein Bein herumzugraben, um es so frei zu bekommen, aber er stieß bald auf felsigen Boden und konnte nicht mehr weitergraben. Er würde also an Ort und Stelle und sehr langsam dort verbluten. Aber Don Wyman wollte leben. Also nahm er ein Kabel und einen Stock und drehte den Blutzufluss seines eingeklemmten Unterschenkels ab. Er nahm sein Taschenmesser und amputierte sich mit Messer und Säge mühsam das Bein. Er kroch mit amputiertem Bein zu seinem Auto und konnte dank Automatikgetriebe in die nächste Siedlung fahren. Dort wurde er in ein Krankenhaus geflogen und Don Wyman überlebte. Sein Unterschenkel allein war verloren. Taffe, aber wahre Geschichte. Wer von uns hätte das Zeug dazu, sich mit einem Taschenmesser den Unterschenkel abzutrennen, um zu leben. Ich meine, egal was mir zur Verfügung stünde, ja, ich wüsste nicht, ob ich dazu in der Lage wäre, mir mein Bein abzunehmen, um zu leben. Und glücklicherweise kommen wahrscheinlich die wenigsten von uns in die Verlegenheit, in diese Situation hinein, wo jemand sowas tun müsste, bis wir zu Matthäus 5 kommen, oder? Wo Jesus genau so etwas von uns, seinen Nachfolgern, verlangt. Wenn du leben willst, dann tu Folgendes. Ich lese das nochmal. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dich aber dein rechtes Auge einen Anstoß bietet, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Dasselbe mit der Hand. Und die Frage ist, oder? Was in aller Welt will Jesus mit diesen Worten erreichen? Was ist Jesus so wichtig, dass es mich im Ernstfall ein Auge oder eine Hand kosten muss? Und die Antwort ist, was Jesus so wichtig ist, ist sexuelle Reinheit, sexuelle Integrität. Es ist, was Gott seinem Volk von Anfang an abverlangt hat, per Kodex verschrieben hat, was auch Teil ihrer Identität als Gottesvolk war. Es ist das 7. aus den 10 Geboten, du sollst nicht Ehe brechen. Und Christus sagt hier, reiß dein Auge aus, hau deine Hand ab, aber falle nicht in Ehebruch. Und ich freue mich, heute Morgen zu sehen, dass keiner unter uns, soweit ich es von hier beurteilen kann, keinem von uns ein Auge fehlt oder eine Hand. Das freut mich sehr, weil das heißt, wir können davon ausgehen, dass Ehebruch für keinen von uns je ein Thema war oder je eine Versuchung sein könnte. Und damit können wir uns ja diese Predigt eigentlich schenken, ja? Und ich könnte nach Hause gehen, vielleicht der Claudia diese Rose mitbringen, weil die Predigt ja sowieso keinerlei Relevanz für uns hat, oder? Wir sind alle noch intakt. Oder aber, die Predigt hat doch solche Relevanz für uns, dass als Konsequenz dieser Predigt heute einige von uns nächsten Sonntag mit Augenbinden oder Armschlinge daherkommen müssten. Oder sie hat deswegen Relevanz, weil Jesus uns als Teil seines Evangeliums, das wir hier in den Händen halten, die Augen öffnen möchte für ein erfülltes Leben in Reinheit, für das es wert ist, alles zu geben. Selbst ein Auge, selbst eine Hand. Vergessen wir nicht, dass wir Gottes Frohbotschaft vor uns liegen haben. Das Evangelium, das allein Glück selig macht. Und so beginnt ja auch die Bergpredigt, von der dieser Abschnitt hier ein Teil ist. Die Bergpredigt beginnt mit den Worten, glückselig sind. Und für diese Glückseligkeit ist doch Jesus gekommen. Glückselig sind zum Beispiel, Kapitel 5, Vers 8, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Glückseligkeit ist das Thema der Bergpredigt. Und das müssen wir im Hinterkopf behalten, wenn wir diesen Abschnitt sehen. Das Evangelium macht glückselig, und zwar so glückselig, dass uns nichts Irdisches kostbarer sein wird als dieses Leben in Jesus. Don Wyman ließ es sich etwas kosten, um zu leben. Und er lebte. Und Jesus sagt unterm Strich, mach keine Kompromisse, wenn du Leben haben willst. Komme oder koste es, was es wolle, dein Auge, deine Hand. Lasst uns sehen, was Jesus genau meint in diesen Versen heute Morgen. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. So fängt Jesus diesen Abschnitt hier an. Und wir müssen uns zuerst die Frage stellen, um das genau zu verstehen, was er meint. Warum sollen wir nicht die Ehe brechen? Warum sollen wir es nicht tun? Und die einfache christliche Kinderstundenantwort ist ja, ja, weil Gott es gesagt hat. Zweimal im Alten Testament. Exodus 20, Vers 14 und Deuteronomium 5, Vers 18. Es ist das siebte der 10 Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen. Und das könnte das Ende dieser Frage sein, warum wir es nicht tun sollen. Tu es einfach nicht. Gott hat gesagt, tu es nicht, das ist, wie es ist. Und das Problem natürlich mit so platten Antworten ist, dass sie aufgrund unserer menschlichen Natur die Dinge nur noch interessanter machen, oder? Ich kenne das von meinen Kindern. Der Reiz des Verbotenen steckt schon in unseren Kindern. Papa, warum darf ich das nicht? Und dann sage ich, ja, weil ich es gesehen habe. Und die Reaktion ist ein unbändiges Interesse an der Sache, weil Kinder sind clevere Menschen. Wir unterschätzen unsere Kinder. Die sind clevere Menschen und geben sich nicht mit platten Antworten zufrieden. Die fragen sich, was steckt dahinter? Und das ist auch gut so. Wir sind intelligente Wesen. Und wir müssen uns nicht immer mit einer platten Antwort zufrieden geben. Also stellen wir uns die Frage heute Morgen. Warum kann ich nicht einfach mit irgendjemandem Sex haben, wenn es für beide passt? Warum nicht? Und du brauchst eine Antwort auf diese Frage. Weil die Gesellschaft diese Frage dauernd stellt, oder? Warum kann ich nicht einfach mit jemandem Sex haben, mit dem ich Sex haben will? Warum nicht? Und Gott gibt uns mehr als nur eine platte Antwort. Und die Antwort Gottes liegt darin, was Sex eigentlich ist. Und Gott zeigt uns in seinem Wort mindestens drei Dinge über Sex, noch bevor er den Menschen dieses Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, gegeben hat. Drei Dinge, die Gott uns über Sex sagt, noch bevor er dieses Gebot gegeben hat. Willkommen bei eurer Aufklärung. Nummer eins. Sex ist Gott gewollt. Es ist Teil von Gottes guter Schöpfung. Sex ist eine von Gott geschaffene und damit uns geschenkte Sache. Gott wollte, dass Menschen Sex haben. Er hat es designt, er hat es sich ausgedacht und er sagt, siehe, es war sehr gut. Das ist Gottes Schlussfolgerung im ersten Kapitel der Bibel, Genesis 1, Vers 31. Es war sehr gut. Und Sex war Teil dieser sehr guten Schöpfung von Anfang an. Und das heißt, dass Erotik, Anziehungskraft, Sinnlichkeit, Erregung und Lust von Gott geschaffene Dinge sind. Sex ist biblisch. Lies mal das Buch Hohelied, wenn du es schaffst, ohne rot zu werden. Sex ist Gott gewollt und eine wunderbare Sache. Das ist das Erste, das uns die Bibel über Sex sagt. Nummer zwei, Sex dient dem Zweck der Fortpflanzung. Genesis 1, Vers 28, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. Es ist wie Kinder in diese Welt kommen. Jedes menschliche Leben ist das Produkt eines Geschlechtsakts von einem Mann mit einer Frau. Du und ich, wir sind beide hier, weil ein Mann und eine Frau Sex hatten. Ohne Sex gäbe es keine Menschen mehr. Es ist eine lebensspendende und lebenserschaffende Aktivität. Gott hat seine immense Schöpferkraft in diesen Akt hineingelegt. Wow, oder? Es liegt irgendwie für alle auf der Hand, wo die Babys herkommen. Und doch, wenn man so darüber nachdenkt, dann versetzt es einen schon in Ehrfurcht. Sex ist eine lebensspendende und lebenserschaffende Aktivität. Und ich hoffe, das ist für keinen hier etwas Neues heute Morgen. Und drittens, was vielleicht weniger bewusst ist, ist Nummer drei, Sex ist Kommunikation. Sex ist eine Sprache. Es bedeutet etwas, wenn ein Mann und eine Frau Sex haben miteinander. Es sagt etwas aus. Es ist eine Sprache, deren Bedeutung Genesis 2, Vers 24 zugrunde liegt. Und ich möchte euch einladen, jetzt ganz nach vorne zu blättern in euren Bibeln. Zu 1. Mose Kapitel 2, Vers 24. Bitte aufschlagen. Und da sehen wir, dass Sex eine Sprache ist, deren Bedeutung Genesis 2, Vers 24 zugrunde liegt. Und dort heißt es Folgendes. Dort heißt es, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhaften und sie werden ein Fleisch sein. Hier also legt Gott die universelle, ewig gültige Sexkultur vor, die für alle Menschheit gilt. Er legt hier den Bedeutungsrahmen für Sex vor, in diesem einen Vers. Und dieser Vers ist wichtig, der steht insgesamt viermal in der Bibel und wird dreimal im Neuen Testament wortwörtlich wiederholt. Das ist sozusagen die Blaupause der gottgewollten sexuellen Interaktion, dieser Vers. Und daraus geht hervor, dass Sex etwas kommuniziert, etwas bedeutet, und zwar, es bedeutet, eine Bindung einzugehen. Das ist, was Sex bedeutet. Es beginnt erst einmal damit, wenn wir diesen Vers anschauen, dass ein Mann Vater und Mutter verlässt. Zuerst einmal geschieht hier in diesem Vers ein immenser Bruch. Wenn man sich das überlegt. Ein Mann verlässt oder wörtlich gibt Vater und Mutter auf. Und ich denke, jeder von uns würde bestätigen, dass die Beziehung zwischen einem Kind und den Eltern eine der stärksten Bindungen ist, die wir als Menschen überhaupt erleben können, oder? Und es steht in Gottes Vorsehung aber so, dass diese Bindung irgendwann aufgebrochen wird. Der Mann Vater und Mutter verlässt, wörtlich aufgibt. Warum? Warum? Warum dieser geplante Bruch? Ja, auch wenn es im Guten passiert, es ist dennoch ein Bruch. Warum etwas so Verbundenes, eine so starke Bindung aufbrechen? Antwort: für eine neue Bindung, die noch stärker ist. Und er wird seiner Frau anhängen. Oder man könnte auch übersetzen, anhaften. Er geht eine neue Bindung ein, die noch stärker ist als die Eltern-Kind-Bindung, und zwar mit seiner Frau. Und anhaften hat dieselbe Bedeutung wie festkleben, das ist eine Bindung, die bleibt. Die Eltern-Kind-Bindung wird lose irgendwann. Aber diese Bindung haftet, klebt, bleibt. Und das heißt, du gibst deine ganze Ursprungsfamilie auf für diese eine Person, die deine neue Familie ist. Mann und Frau geben ihre Ursprungsfamilien auf und das macht total Sinn, oder? Das macht total Sinn, wenn man bedenkt, was sie dafür gewinnen. Du zeugst nämlich damit einen neuen familiären Nukleus, einen neuen Kern, aus dem eine neue Familie und neues Leben hervorsprießt. Und sie werden, jetzt passiert es, ein Fleisch. Sex besiegelt und festigt gleichzeitig diese Bindung zweier sich gegenseitig zutiefst annehmender Menschen. Sex sagt etwas aus. Ich lasse alles zurück für dich, um dir zu gehören, um mich an dich zu binden, um etwas Neues, um eins zu sein mit dir. Sex darf uns ruhig in Ehrfurcht versetzen, wenn man bedenkt, was Gott da hineingelegt hat. Sex ist Gott gewollt, Sex schafft neues Leben und Sex kommuniziert ein Ja zueinander. Und darum hat Gott Sex in diesen universellen, alle Kulturen durchdringenden Rahmen gestellt, den wir Ehe nennen. Die stabile und exklusive, lebensspendende Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau. Und darum sagt Gott, zerbrich das nicht. Mach das nicht kaputt. Du sollst nicht Ehe brechen. Denn was passiert, wenn wir Sex von der Ehe loslösen? Was passiert dann? Nun, Sex verliert seine Bedeutung, die Gott hineingelegt hat. Und der Mensch hat Gottes Schöpferkraft, die er da hineingelegt hat, umgangen. Und ich spreche hier nicht von sinnvoller Familienplanung, das ist okay natürlich, sondern ich spreche davon, dass Sex mit Kinderkriegen gar nicht mehr in Verbindung gebracht werden will. Ja? Es gibt Leute, die behaupten, die größte Errungenschaft des 20. Jahrhunderts, das die Gesellschaft am stärksten verändert hat, ist der Fernseher. Das stimmt nicht. Es ist die Antibabypille. Seit der Pille ist Sex vom Kinderzeugen dauerhaft und zuverlässig loslösbar. Das hat sich Gott nie so ausgedacht. Und wir haben uns Menschen so der Verantwortung entledigt, die Sex mit sich bringt, um frei zu sein. Sex hat nicht notgedrungen mehr etwas mit Familie zu tun, sondern mit der Befriedigung meines eigenen Verlangens. Der Mensch hat Sex vom Kinderzeugen losgelöst, das Gott aber vereint hat in einer Sache. Und nochmal, ich denke, Verhütung ist völlig okay im Rahmen der Familienplanung. Völlig in Ordnung. Was ich meine ist, dass der Versuch, Sex vom Kinderkriegen zu trennen, immer wieder scheitert, oder? Das scheitert immer wieder und darum existiert die Abtreibungsdebatte überhaupt. Weil der Mensch Sex vom Kinderkriegen trennen will. Und weil Sex aber doch nicht ganz losgelöst werden kann davon. Weil Sex praktiziert wird und dann doch Kinder entstehen in einem Rahmen, in dem sie eigentlich niemand haben will. Es zeigt, dass wir etwas getrennt haben, das zusammengehört. Sex und Familie, Sex und Ehe gehören zusammen. Und noch etwas hat die Menschheit versucht zu trennen, was aber zusammengehört, und zwar, dass Sex nämlich etwas kommuniziert. Immer. Sex ist nicht einfach nur Spaß haben. Sex sagt immer etwas aus. Immer. Dr. Christoph Ahlers ist klinischer Sexualpsychologe und Leiter einer Praxis für Paarberatung und Sexualtherapie in Berlin. Und das Zeitmagazin hat schon vor längerem mal ein Interview mit ihm herausgegeben unter dem Titel Vom Himmel auf Erden, was wissen wir eigentlich über Sex? Und inzwischen hat er sogar ein Buch geschrieben unter demselben Titel. Und er sagt auf die Frage hin, wie er Sex einem Außerirdischen erklären würde, sagt er Folgendes. Er sagt, Sex ist die intimste Form von Kommunikation, die uns Menschen zur Verfügung steht. Kommunikation. Unsere Möglichkeit, Liebe leiblich zu erleben. Er sagt weiter im Interview, die zentrale Bedeutung von Sex besteht darin, dass wir psychosoziale Grundbedürfnisse erfüllen können, die Männer und Frauen gleichermaßen erstreben, nämlich angenommen zu sein. Sex sagt etwas aus. Ich nehme dich an. Ich binde mich an dich. Du und ich, von nun an eins. Und was für eine schmerzliche Erfahrung. Nach einem One-Night-Stand aufzuwachen und festzustellen, dass sich das Versprechen, angenommen zu sein, als pure Lüge entpuppt. Es fühlt sich im Moment so an, als wäre ich vollkommen angenommen. Erst wenn die Aufregung körperlicher Nähe verblasst, kommt die Erkenntnis, dass man nur missbraucht worden ist. Wir sind auf Bindung programmiert, sagt Dr. Ahlers weiter. Und das ist es, worum es auch beim Sex geht. Und soweit ich weiß, ist Dr. Ahlers kein Christ. Aber hey, das klingt doch wie Genesis 2,24, oder nicht? Verlassen, anhaften, ein Fleisch werden. Die Bibel sagt das schon lange, von Anfang an. Hier bestätigt aus dem Mund eines erfahrenen Sexualtherapeuten, der etliches Freud und Leid gesehen hat auf dem Gebiet der Sexualität. Und das ist seine Schlussfolgerung am Ende dieses Interviews. Das ist seine Schlussfolgerung. Sex war für mich immer etwas Überwältigendes. Diese unglaubliche Nähe zu einem anderen Menschen. Eigentlich stehe ich immer noch staunend davor. Es gibt keinen anderen Lebensbereich mit einer vergleichbaren Spannweite vom größten Glück zum tiefsten Leid. Sex kann etwas so Wunderbares sein. Und Sex kann so wehtun. Und so viel kaputt machen. Warum kann ich nicht einfach mit irgendjemandem Sex haben, wenn es für beide passt? Warum nicht? Deswegen. Weil wir Sex nicht loslösen können von den Dingen, die Gott hineingelegt hat. Wir können es nicht. Ohne die Dinge kaputt zu machen. Weil Sex im Rahmen einer Bindung geschehen muss, weil es etwas kommuniziert, weil es neues Leben hervorbringt, das in diese Bindung hineingeboren werden muss. Und jetzt verstehen wir auch, warum Gott Sex in den Rahmen einer Ehe gestellt hat und sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Brich nicht den Rahmen, den ich Gott für Sex gegeben habe, weder als Verheirateter oder Verheiratete oder als Single. Egal wo du stehst. Bricht den Rahmen für Sex nicht. Und im Grunde genommen könnte das alles sein, was darüber gesagt werden muss, aber noch immer sehen wir uns konfrontiert mit diesen krassen Worten Jesu, oder? Der sagt, reiß dein Auge aus, hau deine Hand ab, aber falle nicht in Ehebruch. Und Jesus würde das nicht sagen, er würde das nicht so sagen, wenn es einfach wäre, oder? So, jetzt ist aber Ruhe da. Jesus würde das nicht so formulieren, wenn es einfach wäre. Es ist nicht einfach. Es kostet dich was. Es kostet dich was, sexuell rein zu bleiben. Es kostet uns alle etwas. Was es Don Wyman gekostet hat, zu leben, das kann es dich kosten, hier rein zu bleiben. Mit anderen Worten, es ist nicht einfach, rein zu bleiben. Und Vers 28 erklärt auch, warum. Weil Ehebruch nicht erst im Akt selbst geschieht. In Gottes Gnade haben die wenigsten von uns die Gelegenheit, wirklich Ehebruch zu betreiben. Zum Glück, das ist eine Gnade Gottes, dass wir uns nicht plötzlich in einer Situation echt befinden, wo es ganz leicht wäre. Aber es fängt schon viel vorher an. Ehebruch ist nicht erst der Akt selbst, sondern es beginnt im Herzen. Ich sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, hat in seinem Herzen schon mit ihr Ehebruch begangen. Und es scheint, Jesus hat hier speziell die Männer im Blick. Und ich denke, eines der besten Beispiele dafür in der Bibel, wie schnell es passieren kann und wie es im Herzen vor allem beginnt, ist König David. 2. Samuel 11. Es begann mit einem einfachen Blick von seinem Balkon. Hoi, da badet er froh. Eine schöne Frau. Und eine schöne Frau anzusehen ist ja noch kein Problem, oder? Gott hat Frauen schön gemacht. Und das darf man auch schön finden. Wir dürfen Frauen schön finden. Ein Pastor hat einmal erzählt, wie er mit seiner Familie auf Strandurlaub war. Und eines Tages ging er mit seinem Teenager-Sohn am Strand spazieren. Und ohne es zu bemerken, gerieten die beiden in eine FKK-Gegend. Und plötzlich kam den beiden Männern eine Gruppe junger, splitternackter Frauen entgegen. Und der Pastor dachte sich erst, oh Mann, was soll ich tun? Meinem Teenager-Sohn die Augen zuhalten, hinaus aufs Meer zu starren oder am besten den Sand in den Kopf zu stecken. Nein, er tat nichts von all dem. Er ließ die Frauen ganz entspannt vorbeigehen und dann sagte er zu seinem Sohn, ist Gottes Schöpfung nicht genial, Sohn? Da badet eine schöne Frau, ist noch kein Problem. Das Problem beginnt damit, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren. Und David hätte beim Anblick von Bathsheba auch die Balkontüre schließen können und Gott Danke sagen können für seine geniale Schöpfung. Das hätte David tun können, so wie David es etliche Male schon getan hat in seinen Psalmen. Aber David dachte, ich frage mich, wie es unter der Schaumdecke weitergeht. Und das ist, wo er in Schwierigkeiten geraten ist. Ein zweiter Blick. Und ehe er sich versieht, wird aus dem Blick ein Stirn und aus dem Stirn eine erregte Bewunderung und aus der Bewunderung eine Begierde. Und aus der Begierde wird Ehebruch. Es ist wie eine Kettenreaktion. Wie Dominosteine, die einander unaufhaltsam anstoßen. Und als der erste fiel, war es geschehen. Davids Ehebruch begann lange, 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 bevor Bathsheba sein Gemach betreten hat. Noch auf dem Balkon hat Davids Begierde die Kontrolle über ihn ergriffen und er lässt Bathsheba rufen und der Mann nach Gottes Herzen vergeht sich an der Frau eines anderen Mannes. Hätte er Gott lieber einen Dankespsalm geschrieben für die wunderbare Schöpfung, oder? Oder? Aber David dachte, ich frage mich, wie es unter der Schaumdecke weitergeht und so weiter. Wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat schon die Ehe gebrochen. Da war es schon soweit. Und die Geschichte von David endet ja auch nicht dort mit Bathseba. Am Ende bringt der Mann nach Gottes Herzen ihren Ehemann um. Und aufgrund von Davids Sünde stirbt auch noch das Kind, das sie dabei gezeugt haben. Dominosteine. Sex außerhalb der Ehe ist nur destruktiv. Nichts anderes. Nur destruktiv. Und es ist kaum zu glauben, was dieser zweite Blick vom Balkon am Ende für zerstörerische Folgen hat. Können wir jetzt erahnen, warum Jesus so krasse Worte wählt? Wenn es darum geht, Ehebruch zu vermeiden. Welchen Tipp hätte Jesus für David gehabt damals? In Davids Situation. Wenn dein rechtes Auge dich verführt, reiß es heraus. David, das ist, was du hättest tun sollen. Auge raus. Ist das wirklich, was Jesus sagen will hier? Und ich denke nicht, dass Selbstverstümmelung ein effektiver Weg ist, um mit sexueller Versuchung umzugehen. Obwohl das manche in der Kirchengeschichte sogar geglaubt und auch angewandt haben. Aber das ergibt ja gar keinen Sinn, oder? Wenn ich mein rechtes Auge herausnehme, dann habe ich immer noch ein linkes und ich kann mit meinem linken über die Balkonkante gucken. Und dasselbe gilt für die Hand. Ich habe immer noch etwas anderes, mit dem ich gucken oder handeln kann. Gucken auf mein Handy oder auf meinem Bildschirm. Und es würde nichts bringen, mir mein Auge rauszureißen. Was Jesus hier sagen will, ist Folgendes. Tu alles, was nötig ist, um der Begierde zu entfliehen. Tu einfach, was nötig ist. Selbst wenn es dich so viel kosten würde, wie ein Auge oder eine Hand. Und es ist ziemlich clever von Jesus, das so zu sagen. Denn jeder von uns hat Augen, jeder von uns hat Hände und jeder versteht, wie viel diese Dinge uns wert sind. Reiß es heraus, hau sie ab. Mit anderen Worten, lass dir nichts zu teuer sein. Ein Auge, eine Hand, ein Handy, ein Computer, eine Freundschaft, eine Arbeitsbeziehung. Eine Begegnung mit jemandem, der dir viel Beachtung schenkt, wo die Funken fliegen könnten. Ein Kontakt, wo du Annahme signalisiert bekommst. Eine Annahme, nach der du dich so sehnst. Die du in deiner Ehe vielleicht momentan nicht bekommst. Reiß es heraus. Haue sie ab. Tu alles, was nötig ist, um der Begierde der Versuchung zu entfliehen, selbst wenn es dich so viel kosten würde wie ein Auge oder eine Hand. Das ist der erste Tipp, den Jesus David gegeben hätte und uns gegeben hat hier. Und der zweite Tipp ist der, verstehe, was Sex wirklich ist und was Gott da hineingelegt hat. Und dann wirst du auch verstehen, warum wir eigentlich gern Sex haben wollen. Warum hat David solch ein Verlangen verspürt, mit Bathseba zu schlafen? Woher kommt das Verlangen, pornografisches Material zu surfen? Oder mit jemandem ins Bett zu steigen? Was ist Sex? Es kommuniziert etwas. Es sagt etwas aus, ich will angenommen sein. Und jeder von uns will das. Jeder. Als David also auf seinem Balkon spazieren ging und Bathseba sah und merkte, dass er sie begehren wollte, hätte er mit seinem Hunger nach Annahme und Bestätigung wohin gehen sollen? Zu Gott. Balkontür zu, Spaziergang beenden, koste es, was es wolle, und er hätte in seiner Sehnsucht sagen sollen, Zum Beispiel, Herr, du erforschst mich. Du kennst mich. Ich sitze oder stehe, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Du beobachtest mich. Ich gehe oder liege. Du bist vertraut mit all meinen Wegen. Bewahre mich, oh Gott, denn ich vertraue auf dich. Du bist mein Herr. Es gibt nichts Gutes für mich außer dir. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Weil er zu meinen Rechten ist, wanke ich nicht. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle und liebliches Wesen zu deinen Rechten ewiglich. Vertraue auf den Herrn, David, und tue Gutes. Wohne im Land und übe Treue und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deine Wege und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Das waren jetzt alles Davids Psalmen. Balkontür zu, Spaziergang beenden, mit seinem Hunger nach Annahme und Bestätigung so zu Gott gehen, ist es, was es für David und uns bedeutet, Auge oder Hand zu opfern. Sich an Gottes Wort zu erinnern, dass wir in Gott angenommen, und jetzt schließt sich der Kreis wieder zur Bergpredigt, dass wir in Gott glückselig sind. Glückselig, so beginnt die Bergpredigt. Jesus ist gekommen, um uns eine Glückseligkeit zu bringen, die jeden irdischen Verlust oder Verzicht aufwiegt. Und wenn wir das nicht glauben, wenn ich nicht glaube, dass was Jesus für mich zu geben hat, das alles überwiegt, jeden Verzicht, jeden Verlust, wenn ich das nicht glaube, dann werde ich niemals in der Lage sein, Auge oder Hand oder irgendwas zu opfern. Und mein Glaube wird als nichtig entlarvt. Und deswegen droht Jesus hier mit der Hölle. Das Opfer ist nicht, was uns vor der Hölle rettet. Das Opfer zeigt nur, dass wir die Glückseligkeit in Jesus vor alles andere gestellt haben. Das zeigt das Opfer. Wir glauben, dass die Glückseligkeit in Jesus es wert ist, dass sie sich auszahlt im Verzicht, unseren Begierden zu folgen und dafür Dinge aufzugeben, sei es eine Hand, ein Spaziergang, eine Nähe zu einer reizenden Person, meine Surfgewohnheiten, und dass wir mit unserem Hunger nach Annahme und Bestätigung zu Gott gehen. Das ist es, was es für dich und mich bedeutet, zu opfern. Nicht, weil wir dadurch der Hölle entgehen, sondern weil wir dadurch beweisen, wir sind der Hölle entgangen, weil wir Jesus haben und in ihm glückselig sind. Ganz konkret zum Schluss, du kämpfst mit Pornografie, mit Gedanken des Ehebruchs, mit sexueller Begierde, dann lass mich dir zuerst sagen, zerfleisch dich nicht dafür, dass du sexuelle Bedürfnisse empfindest. Du bist ein Mensch und damit ein sexuelles Wesen. Das hat Gott so gemacht. Sexuelle Bedürfnisse zu haben, ist normal. Es gehört zu unserer menschlichen Erfahrung dazu. Das ist okay. Wenn du aber versucht bist, deine sexuellen Bedürfnisse außerhalb einer oder außerhalb deiner Ehe zu folgen, dann tu, was David tun hätte sollen. Ganz schnell zum Schluss ein 5-Schritte-Programm, das ich manchmal verwende, aber nicht selbst erfunden habe, sondern auch nur geklaut habe. Bewat. Jeder Buchstabe steht für einen Schritt. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal gemacht habe bei euch in der Gemeinde. Bin mir nicht sicher. Bewat. B. Also den ersten Schritt, den ich tue, wenn ich sexuell versucht bin, ist, ich bekenne Gott meine Gedanken des Ehebruchs, meinen Frust in der Ehe vielleicht, meine Sehnsucht nach pornografischen Inhalten, nach sexueller Annahme außerhalb des Rahmens, den Gott gesteckt hat. Ich bekenne, und es tut einfach gut, das loszuwerden bei Gott. Bekenne. Zweitens, erbitte. Erbitte, hilf Herr, meine Begierde zu sehen, als was sie wirklich ist, ein Schrei nach Anerkennung und Bestätigung. Hilf mir, diese Lüge nicht zu glauben, dass Sex außerhalb der Ehe mir das geben kann. B. bitte, verschaff mir einen Ausgang hier und hilf mir, an dir festzuhalten. Er bitte. Drittens, vertraue. Und das ist der mittlere Buchstabe, das ist der wichtigste Buchstabe, V, vertraue. Du sagst, und Vertrauen sieht so aus, du sagst zu Gott, Gott, du hast in deinem Wort gesagt, dass du mich erforschst und mich kennst. Du weißt, wie es mir jetzt geht. Du hast es gesagt. Und ich vertraue, dass du weißt, was ich jetzt durchmache. Du hast gesagt, vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle. Und du weißt, dass ich mich jetzt nach Bestätigung und Annahme sehne. Dass mich dürstet danach. Du hast gesagt, bei dir finde ich Erfüllung. Und damit komme ich jetzt zu dir. Ich vertraue dir auf dein Wort. Du hast gesagt, glückselig sind die reinen Herzen sind. Sie werden dich schauen. Herr, ich bin so hungrig. Und ich vertraue dir, dass du jetzt meinen Hunger stillst. Und darum, viertens, A, agiere. Und jetzt stellt sich heraus, ob dein Vertrauen nichtig oder echt ist. Agiere. Hier wird dein Vertrauen als nichtig oder echt entlarvt. Ich reiße aus, ich haue ab, ich sage Stopp. Jetzt handle ich auf Gottes Wort hin und sage Stopp und tu, was nötig ist. Und fünftens, ich danke Gott für seine Vergebung. Ich danke Gott für seine Vergebung, die wir alle in diesem Bereich nötig haben und die Gott uns allen in diesem Bereich gibt. Und ich danke Gott, dass er es gut meint mit diesem Rahmen, den er gesteckt hat und dass ich selbst ohne Ehe und Sex ein erfülltes Leben in Christus haben und leben kann mit einer Familie, die Ewigkeitsbestand hat, der Gemeinde. Don Wyman ließ es sich was kosten zu leben und er lebte. Jesus ließ sich alles kosten, damit wir leben können und wir leben. Wir lassen es uns alles kosten, um dieses Leben auch zu ergreifen. Und zwar in Glückseligkeit. Amen.